Weihnachten, für viele Kinder heißt das erstmal warten. Warten, warten, warten. Morgens stehen sie auf und dann dürfen sie natürlich noch nicht gleich ihre Geschenke auspacken, sondern normal Frühstück, dann irgendwie den Mittag rumkriegen und dann geht's in den Gottesdienst und danach, je nachdem, wie die Familien so die Familienrituale sind, gibt's erstmal Essen und danach erst die Bescherung oder umgekehrt, erst Bescherung und danach Essen. Aber wenn die Bescherung gewesen ist und es dann anschließend Essen gibt, dürfen sie auch erst nach dem Essen damit spielen. Warten, warten, warten. Und vieles in unserem Leben besteht einfach aus Warten. Ich weiß nicht, wie es bei euch Erwachsenen gewesen ist über Weihnachten, ob ihr auch viel gewartet habt. Aber da für Kinder ist das sehr anstrengend. Wir als ganze Familie haben auch gewartet, nicht auf ein Geschenk, so was verpackt ist, sondern auf ein Baby. Denn unsere kleine Nichte ist geboren. Eigentlich sollte sie am 16. Dezember zur Welt kommen, aber das blieb aus. Und wir haben als Familie gewartet, gewartet und gewartet. Und Weihnachten kam näher und wir dachten schon, ui, wird's ein Heiligabendkind. Es wurde dann am 22. geboren. Und wir waren dann alle überglücklich, dass dieses Kind dann geboren worden ist und dass wir nochmal als Familie zusammen feiern konnten mit dem Neugeborenen. Genau, und ich habe jetzt einfach fürs Warten einfach mal ein Symbol mitgebracht, und zwar eine Sanduhr. Wir warten. Und zwar nicht nur an Weihnachten, auch so in unserem Alltag. Es ist manchmal auch sehr stressig an der Kasse, bei Aldi, Lidl oder sonst wo. Man muss warten. Ich habe euch auch einen Bibeltext mitgebracht und in dem geht es auch um einen Mann, der wartet. Der wartet und wartet und wartet und eigentlich ist er nicht der Einzige, der wartet, sondern auch seine Eltern haben schon gewartet und seine Urgroßeltern haben gewartet und er wartete auch sehnsüchtig auf etwas. Und in diesem Bibeltext findet er auch endlich das, auf was er gewartet hat, und bekommt so seinen Frieden. Ich lese jetzt den Text vor, und zwar aus Lukas 2, die Verse 25 bis 35. Das ist die Simeon-Geschichte. Wer mitlesen mag, Lukas 2, 25 bis 35. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er dem vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel, als Maria und Josef kamen, um das Kind den Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Dort war Simeon. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich im Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes, Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, wie Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele, Maria, wird ein Schwert dringen. Was wird hier über Simeon gesagt? Er wartet. Und er wartet nicht einfach so, sondern er wartet sehnsüchtig. Er kann es kaum erwarten, doch er wartet. Und da muss man ein bisschen in die Geschichte von Israel und auch die eigenen Erlebnisse, die er wohl gemacht hat, hineinschauen. Denn die Israeliten warten seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten auf eine ganz bestimmte Person. und zwar den Messias, den versprochenen Retter. Das ganze Volk wartet. Und es gab auch eine spezielle Personengruppe, die wartete so explizit auf das. Also sie gingen in den Tempel, beteten explizit nur dafür. Und Simeon war wahrscheinlich einer dieser Männer. Und er hatte einfach auch, ja, diese Sehnsucht danach, dass es endlich kommt. Denn er sieht in seine Geschichte und er sieht in die Geschichte seines Volkes, was da alles passiert ist. Und er sieht einfach nichts Gutes. Israel wird immer niedergemacht. Und Menschen werden deportiert. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und es gibt eine soziale Kluft zwischen vielen Schichten. Und er mag das nicht. Und er wartet sehnsüchtig. Man könnte das auch jetzt so sagen, das war seine Lebensüberschrift. Wenn man Simeons Leben mit einer Überschrift beschreiben mag, heißt es, der sehnsüchtig wartete. Es gibt viele Menschen, heute und in der Vergangenheit, die haben die Geschichte geprägt und mit denen kann man auch mal das gleiche Spiel machen. Was ist denn deren Lebensüberschrift? Da haben wir Martin Luther. Könnte vielleicht sagen, allein die Gnade durch Jesus Christus errettet mich. Es könnte vielleicht so Martin Luthers Überschrift sein. Kann man noch mal ein bisschen erweitern. Oder Martin Luther King, sein Motto bzw. seine Lebensüberschrift, Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß in den USA. I have a dream, könnte man auch sagen. Seine bekannte Rede. Astrid Lindgren, durch Geschichten Kinderherzen berühren. Edward Snowden hätte wahrscheinlich heute die Überschrift einfach nur der Whistleblower, mehr nicht. Und so kann man sich für ganz viele noch ausdenken, was man für Lebensüberschriften haben mag. Könnte man weitermachen, so mit Angela Merkel, was würde ihre Überschrift sein? Wir schaffen das, könnte das sein, ja. Für Donald Trump könnten wir auch was finden. Ja, das ist vielleicht für ihn seine Lebensüberschrift. Die Außenperspektive würde eine andere Überschrift wählen. Martin Winterkorn könnten wir auch mal eine Überschrift finden. Fortschritt durch Technik könnte man machen. Das wären alles so Lebensüberschriften, die man Menschen wählen geben könnte, egal aus welcher Perspektive man sie jetzt nun betrachtet. Aber was ist, wenn wir mal eine Überschrift für unser eigenes Leben finden wollen? Was wäre das? Am Ende eurer Tage, was sollen die Menschen über euch sagen? Wer wart ihr? So wie Simeon, der sehnsüchtig Wartende? Was würde vielleicht eure Angehörigen oder eure Freunde auf euren Grabstein schreiben? Ich habe mir auch darüber mal Gedanken gemacht, was soll eigentlich auf meinem Grabstein irgendwann mal stehen? So, vielleicht schreiben die das gar nicht drauf oder so, aber so für mich als Perspektive, auch um mein Leben mal zu betrachten, wo will ich eigentlich hin? Ein Ziel haben, was Dagi denn auch vorhin gesagt hat, mit der Zielverfehlung. Wo soll mein Leben eigentlich hin? Gibt es ein Ziel? Habe ich ein Ziel oder verfehle ich es? Und ich habe mal aufgeschrieben für mich, Menschen näher an das Herz Jesus zu führen. Das ist so meine Überschrift. Das möchte ich gerne sein. Für andere Menschen da sein und sie dadurch näher zu Christus führen. Jetzt wieder zurück zu unserem Bibeltext. Simeons Warten hat ein Ende. Er war nämlich mit dem Heiligen Geist erfüllt und der Heilige Geist hat ihn in den Tempel gedrängt. Und dort wurden ihm die Augen geöffnet. Da habe ich mal auch ein Beispiel. Augen öffnen. Einfach mal, die Brillenträger verstehen das. Ich habe jetzt mal eine Brille mitgebracht. So. Er sieht plötzlich klar. Und zwar erkennt er den Retter. Und wahrscheinlich auch ganz anders. Ihr schmunzelt da so. Sehe ich komisch aus? Ganz anders, als er wahrscheinlich erwartet hat. Nicht irgendwie ein großer, kräftiger Mann, sondern ein kleines Baby. Und doch erfüllt es ihn mit Freude. Er geht hin, nimmt das Baby auf den Arm. Und er betet, dieses Baby wird Licht sein für die Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch ist, ob ihr schon mal ein Baby auf dem Arm habt, aber wenn man das so hat, dann erfüllt es einen meistens mit Freude. Und dieses Baby schenkt einem Lächeln ins Gesicht. Irgendwie kann man nicht anders, als wenn man dieses Baby anguckt. Wie soll man da schon grimmig gucken? Also man freut sich. Und es ist ein Stück Himmel auf Erden. Bei Simeon kommt nun Licht in die Dunkelheit. Und da wieder auf den geschichtlichen Hintergrund von ihm. Die Römer sind da in Israel und sind eine Besatzungsmacht, finden die Israeliten doof. Dann ist da noch der angebliche König der Israeliten, der Herodes. Aber eigentlich ist er nicht unser König. Wusstet ihr eigentlich, dass Herodes gar kein Israelit ist? Eigentlich ist er Edomiter und hat sich das Königtum erschlichen. Und er hat diese Machtübernahme gehabt und hat Krieg geführt und er ist ein Tyrann. Und wie gesagt, diese soziale Spaltung, die ich eben schon gesagt habe, zwischen Arm und Reich. Und da kommt plötzlich ein Licht. Und dieses Licht kann auch in unser Leben kommen. In unsere Hilflosigkeit, in unsere Erschöpfung, in die schlechten Erlebnisse, die ich gehabt habe, in die Probleme, in diese Schwierigkeiten, die in meinem Leben immer wieder vorkommen. Und für jeden von uns fällt das unterschiedlich aus, was das nun ist, weil wir in unterschiedlichen Situationen stecken und weil wir auch in ganz anderen Rollen oft sind. Als Familienvater oder als Mutter, als Kind, als Oma, als Opa, als Angestellter, als Chef, als Selbstständiger und so weiter. Kann man weiter ausführen. Und in jeden diesen Situationen gibt es Schwierigkeiten, es gibt Probleme, es gibt auch ganz viele Beziehungskonflikte immer wieder mit Kollegen, mit anderen Firmen, mit Familie, mit Freunden und so weiter. Und wenn ihr jetzt einfach mal das Jahr zurück betrachtet, gab es das? Gab es Schwierigkeiten? Gab es schlechte Momente in eurem Leben, dunkle Momente? Und da weist uns dieser Bibelvers hin, es kommt Licht in diese Welt. Weihnachten, es kommt Licht in diese Welt. Und Simeon wird von diesem Baby erfasst. Er wird von diesem Baby eingenommen. Und er muss lächeln. Er muss grinsen. Aber er merkt auch, das ist nicht nur ein normales Menschenbaby, ein kleines Baby, was einem so ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert. Denn er sieht ein Licht. So, und Anton, jetzt komm mal her, zünde mal diese Kerze an. Und das funktioniert jetzt besser, wenn alle Lichter aus sind. So, wir haben hier ein schönes, kleines Licht. Und es leuchtet. Und es kann einen erfreuen und wärmen. Und das kann ein Stück Himmel auf Erden sein, so ein Baby. Aber Simeon merkt, Jesus ist nicht so ein kleines Teelichtlein. Es ist irgendwie anders. Jetzt brauche ich nochmal ein Kind. Anton, komm nochmal nach vorne, die anderen sind alle oben. So, halt das mal hoch. Also, Jesus ist nicht so ein kleines Teelichtlein, sondern der strahlt so richtig, richtig hell. Und wenn man reinsieht, ist man schon fast geblendet, weil er so strahlt, weil er so mit seinem Licht komplett erfasst. Und ihr merkt so, ich merk schon, die ein oder anderen, die sind langsam geblendet. Wir machen, die sind geblendet von diesem Licht. Und es vertreibt die Dunkelheit. So, super, danke Anton. Dieses helle Licht vertreibt Dunkelheit. Und es ist dann nicht mehr ein Stückchen Himmel auf Erden, sondern es ist der Himmel auf Erden. Jesus ist der Himmel auf Erden. Er kommt in diese Dunkelheit und vertreibt sie. So ein kleines Teelichtlein wirft immer noch Schatten. Aber stellt euch mal so eine Leuchte an, so 360 Grad, die richtig strahlt. Und so findet Simeon seinen Frieden. Nicht, weil sich plötzlich seine Umstände geändert hätten. Die Römer sind immer noch da. Und die soziale Spaltung ist immer noch da. Und König Herodes ist auch noch da. Aber es hat was mit ihm im Inneren gemacht. Er hatte eine Perspektive gewechselt. Denn mit diesem Baby ist Zuversicht und Hoffnung in sein Herz gekommen. Und das hat Freude bewirkt. Und das hat einen inneren Frieden bewirkt. Und da bin ich auch immer wieder, wenn Menschen beten, bin ich da manchmal ganz hellhörig, wie beten sie eigentlich? Und da nehme ich mir Apostelgeschichte 4 zum Vorbild, wo die erste Gemeinde betet. Und die haben richtig viele Widerstände. Und sie beten nicht, Herr, verändere die Situation, sondern die sagen, Herr, gib uns Kraft, das Evangelium zu predigen. Sie beten um Kraft, nicht um eine veränderte Situation. Und sie bekommen diese Kraft. Und sie können Wunder tun. Sie können Menschen heilen. Die Situation hat sich nicht geändert, in der sie sich befanden. Aber im Inneren hatten sie eine Hoffnung und eine Zuversicht, ein großes Gottvertrauen, dass Gott in diesen Situationen wirken wird. Wo habe ich denn meinen Blick? Wo habe ich meinen Blick drauf? Oft haben wir den Blick doch auf uns selbst. Wir gucken nur auf uns, nicht auf dieses helle Licht. Mal ein ganz alltägliches Beispiel, die, die ein Smartphone haben, die wissen es, man macht ja ständig Fotos. So. Und zu Weihnachten haben wahrscheinlich alle Familien immer wieder Fotos gemacht und der ein oder andere auch ein Familienfoto. Und der erste Blick, wo man drauf guckt, ist, wenn man das Familienfoto sieht auf dem Display, wie sehe ich eigentlich aus? Habe ich die Augen zu? Mache ich eine Grimasse? Sehe ich gut aus oder nicht? Und wenn ich nicht gut auf diesem Foto aussehe, ist das ganze Bild doof. Wie die anderen aussehen, das interessiert gar nicht. Aber wenn ich gut aussehe, dann ist es auch egal, ob der neben mir steht, irgendwie das Auge zwinkert oder so. Dann ist das Bild okay oder sogar gut. Der erste Blick auf ein Foto ist immer auf mich selbst so. Wo bin ich auf diesem Foto und wie sehe ich aus? Kann man das anderen zeigen? Und wenn man auf sich schaut, gehen wir mal vom Foto weg, wenn man auf sich schaut, dann schaut man eigentlich auch immer wieder auf seine eigenen dunklen Sachen, auf seine, ja, die einem, auf die Sachen, die einen runterziehen, die einen krank machen, die einen bedrücken. Und dann sieht das Leben auch wirklich dunkel aus. Aber schauen wir auf Jesus. Ändern wir also die Perspektive, schauen wir auf das Licht, dann ist das Dunkle gar nicht mehr so dunkel. Denn Jesus zeigt uns eine andere Perspektive. Es ist eine Perspektive, die weit über unsere Situation hinübergreift. Denn die Perspektive geht in die Ewigkeit. Und Simeon schaut Jesus an und erkennt es. Er kann dann auch sagen, jetzt kann ich im Frieden sterben. ich kann in Frieden sterben, weil ich eine Perspektive habe, die über das hinausgeht, was ich gerade habe, das, was ich gerade empfinde. Er sieht in die Ewigkeit hinein. Und so müssten wir vielleicht auch Simeons Lebensüberschrift verändern. Auf seinem Grabstein würde vielleicht nicht stehen, der sehnsüchtig Wartende, sondern der, der seinen Frieden in Christus gefunden hat. Aber was muss denn für mich und für dich geschehen, damit wir das Gleiche sagen können wie Simeon? Was muss geschehen, zu sagen, jetzt kann ich in Frieden sterben? Was muss dir begegnen, damit du sagen kannst, jetzt kann ich im Frieden sterben? Ist keine so leichte Frage, die ist schwer. Und dann auch wieder auf seinen eigenen Grabstein zu gucken. Was würde draufstehen? Ist es etwas, was mir Frieden gibt? Ist es etwas, wo ich sagen würde, ja, mein Leben hatte ein Ziel? Oder ist es etwas, wo ich etwa sage, so, eigentlich doch nicht. Jeder Mensch von uns, jeder Mensch sucht Frieden. Und das in verschiedenen Sachen oft. Wir konsumieren Medien. Wir meditieren vielleicht. Wir suchen in anderen Religionen unseren Frieden. Oder auch in Beziehungen, in Familie, Kinder kriegen oder einfach nur in Reichtum, Geld, Macht oder in Drogen. Und Droge ganz weit gefasst als Sucht, Drogensucht, Pornosucht, Machtsucht und so weiter. Kann man alles ausführen. Findet man da Frieden? Will man das auf seinem Grabstein stehen haben? Und Jesus bietet uns diese Perspektive an. Jetzt ganz besonders an Weihnachten, weil die ganze Atmosphäre auch jetzt so von dieser Gesellschaft gestaltet wird. Aber nicht nur an Weihnachten, sondern auch darüber hinaus. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute bietet er diesen Perspektivwechsel an. Er sagt, ich will dein Licht sein. Ich will dir nah sein. Ich will dir die Dunkelheit in deinem Leben vertreiben. Und das kann dir Hoffnung geben. Das kann mir Hoffnung geben. Und daraus entsteht Freude, Lebensfreude. Und es kann mir einen Frieden geben. Und diesen Frieden, den Jesus gibt, das kann das alles andere, was auf dieser Welt existiert, nicht schenken. Keine andere Religion kann das schenken. Geld kann das nicht schenken. Irgendwelche Suchtmittel können das nicht schenken. Also, Weihnachten und darüber hinaus, jetzt ein Sonntag nach Weihnachten, steht dieses Angebot des Friedens von Jesus. Er will dein Licht sein. Und deswegen meine Aufforderung, schau auf Jesus und lass dir Frieden geben. Amen.